Hallo, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist die neueste Folge des Runner's World Podcasts. Genau, ein Lauf-Podcast. Lasst euch nicht abschrecken, falls ihr den Titel der Folge gelesen habt und Orbit 360 irgendwie mit Radsport in Verbindung bringt. Das ist richtig. Auch als Läufer kann man ja Radfahren durchaus gut finden, wie ihr meinem Kollegen Henning Lienertz anhören werdet, der für diese Folge ein Gespräch mit Raphael Albrecht geführt hat. Und der wiederum ist der Erfinder von Orbit. Und das ist eben ursprünglich eine Art Veranstaltungsserie fürs Radfahren gewesen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Inzwischen gibt's das Ganze aber auch fürs Laufen. Wir bewegen uns da im Bereich Traillaufen. Das boomt ja gerade total. Und insofern ist das Ganze bestimmt auch für den einen oder die andere von euch ganz interessant. Wie ich das so oft sage, mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Drum sage ich nur noch, ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Podcast-Gespräch.
Okay, lieber Raphael, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Du bist auf uns zugekommen, weil du ein spannendes Projekt hast, Orbit 360, beziehungsweise wahrscheinlich englisch ausgesprochen Orbit 360. Bevor wir ins Thema einsteigen und auf all das zu sprechen kommen, was du da in den vergangenen Jahren aufgebaut hast und jetzt in Zukunft vorhast, einmal kurz deine Person vorgestellt. Es ist, glaube ich, auch ganz gut zu wissen, mit wem wir hier sprechen, mit wem ich hier spreche.
Okay, also danke erstmal, dass ich hier sein darf. Ich bin Raphael, habe vor 5 Jahren 2020 Orbit 360 gegründet. Es ging damals mit einer Gravel-Serie los und ist in den Jahren jetzt angewachsen auf noch ein Fahrrad und jetzt auch noch ein Lauffestival, eine Bikepacking-Expedition und dann eben die Gravel-Serie immer noch und jetzt ganz neu eine Trailrunning-Serie. Ich bin seit 2019 so ein bisschen in die Ultra-Bikepacking-Schiene gerutscht, bin am Anfang relativ viele Rennen gefahren, hatte mega Spaß daran, das war so eine ganz neue Welt, die sich damals für mich eröffnet hatte, war neu auch im Radsport und dann gleich in diese Ultraschiene rein. Mach das jetzt mittlerweile ein bisschen weniger, bin jetzt eher so im Bikepacking-Modus unterwegs, immer viele lange Reise, viel Abenteuer, aber weniger Rennfokus. Genau. Und habe viele Jahre jetzt in Berlin gewohnt, damals auch noch studiert und jetzt insgesamt war ich 13 Jahre in Berlin und bin jetzt seit letzten August nicht mehr in Berlin, bin in Van gezogen, arbeite und lebe jetzt eigentlich von dem Van aus und bin meistens im Süden Europas bei den Events, je nachdem, wo die sind, und komme dann im Sommer mal nach Deutschland zurück und habe dann eben einen Sommer voller Rad- und Laufaktivitäten.
Und jetzt gerade bist du in Japan, aber ja, Wahrscheinlich nicht mit dem Van.
Nee, da bin ich. Nee, der steht noch zu Hause.
Okay, um die Leute einmal abzuholen, du hast gesagt, Gravel-Serie, Orbit 360. Vielleicht muss man den Leuten erklären, die es nicht wissen, weil wir sind ja ein Laufsport-Podcast. Was es mit Graveln auf hat? Was ist Gravel? Was versteht man darunter?
Gravel ist eine gute Mischung aus Rennrad und Mountainbike im Prinzip. Ein Rennrad mit ein bisschen entspannterer Geometrie, immer noch mit Unterlenker, wo breitere Reifen draufgehen. Ich würde sagen, die Gravel hat den Mountainbike-Sport schon lange, lange abgelöst. Also von der Masse her, von den Leuten, die es betreiben. Ich glaube mittlerweile, der Rennradsport, weiß gar nicht, was jetzt gerade schon mittlerweile größer ist, aber ich kenne keinen Menschen mehr, der Rad fährt und kein Gravelbike hat. Mittlerweile ist es so das erste Rad von ganz vielen Menschen, weil es eben mehr Möglichkeiten gibt, von den Straßen runterzufahren und eben auch tiefer in die Natur reinzugehen und vor allen Dingen weg von den Autos, weg von Straßenverkehr.
Ja, also ich zähle mich jetzt einfach mal dazu. Ich habe mir auch vor kurzem ein Gravelbike gekauft, nachdem ich lange Jahre nur ein Stahl-Stadtrad hatte, was aber auch, glaube ich, ein Gravelbike war, mit dem ich eigentlich alles gemacht habe. Und genau, jetzt so ein Gravel-Carbon-Rad, weil, ja, macht Spaß, wie du sagst. Man ist so ein bisschen abseits des Verkehrs und ist trotzdem irgendwie zügig unterwegs. Jetzt hast du gesagt, Bikepacking-Adventure hast du selber auch gemacht, bist Rennen gefahren und hast dann vor 5 Jahren Orbit 360 gegründet, aus dem Boden gestampft, wie auch immer. Was genau verbirgt sich dahinter? Also wie würdest du es erklären in wenigen Sätzen?
Mittlerweile ist es eher so eine kleine Eventagentur, hört sich jetzt so hart professionell an, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es war quasi 2020 war ich auf dem letzten Rennen, es war damals im Februar, das Atlas Mountain Race in Marokko und wir waren gerade alle ins Ziel gefahren und da kamen so die ersten Gerüchte mit Corona hoch und keiner wusste, was das zu dem Zeitpunkt ist. Und eine Woche später war ich wieder zurück in Berlin und im Lockdown gefangen. Und das war damals so die Entstehungsgeschichte. Alle Rennen mussten absagen, mussten verschieben, immer wieder aufs nächste Jahr. Und ich war gerade so in diesem Radsport neu drin und wollte irgendwie trotzdem weiterfahren. Auch auf einer leistungsbezogenen Ebene. Und habe dann damals eben überlegt, gut, wenn jetzt keine Events mehr stattfinden können, wie kann man denn jetzt trotzdem irgendwie weiterfahren und zumindest gegen die Freunde, Freundinnen, die man so hat, zeitlich gegeneinander fahren. Und dann haben wir Routen gescoutet. Das war damals noch eine pro Bundesland. Und haben dann gesagt, hey, hier sind 16 Routen über eine Komoot-Kollektion geteilt und alle, die mitfahren wollen, fahrt ihr einfach mit, ladet uns ein als Teilnehmer auf Komoot und dann haben wir die Daten quasi und bauen im Hintergrund ein Ranking. Und so ging das Ganze mit Orbit 360 los. Das war eine Spaßidee und im ersten Jahr hatten wir tausende Fahrer und Fahrerinnen. Das war dann, ich glaube, auch gerade dadurch, dass alle anderen Events absagen mussten, gab es eben dann nur noch dieses eine Event, so ein bisschen DIY-Format, leicht hinzukommen, weil ne, niemand musste in Flieger steigen, alle konnten easy mit dem Zug oder Auto anreisen und konnten einfach die Orbits fahren und wieder zurückgefahren. Im ersten Jahr war das auch schon gut ultra, es war so im Schnitt 300 Kilometer und teilweise auch noch mehr Mountainbike als Gravel. Das haben wir über die Jahre so ein bisschen angepasst und entschärft, um auch ein bisschen inklusiver zu werden. Und damit hat's begonnen und dann mal nach dem ersten Jahr hat's mir so Spaß gemacht. Das war so ein Höhenflug, dass ich dann gesagt habe, hey, also ich hatte vielleicht, kann man es auch noch davor sagen, ich hatte davor meinen Job gekündigt und hätte sowieso dann wieder arbeiten müssen. Und dann habe ich es probiert und habe dann im Nachgang natürlich noch weitere Events organisieren müssen, um einfach übers Jahr zu kommen und auch, weil ich Bock drauf hatte. Und da kam dann das Gravity Festival. Das ist jetzt ein paar Jahre in der Nähe von Berlin gewesen. Jetzt letztes Jahr war es das erste Mal auch in der Eifel. Und jetzt geht's dieses Jahr auch nochmal zurück in die Eifel. Und die Sneak Peaks Bikepacking Expedition. Das war letztes Jahr das erste Mal in den Dolomiten. Und das ist eben, manche haben es Rennen genannt. Ich habe es bewusst Expedition genannt, weil ich so ein bisschen weg bin aus dieser rein harten Rennszene und mehr Bock habe auf Abenteuer, wo es vielleicht eher darum geht, die Leute mitzunehmen und ohne Zeitdruck zu fahren und lieber ein bisschen mehr zusammenzufahren und jetzt keine Angst haben zu müssen, dass man disqualifiziert wird, weil man mit einer Person zu lange an einem Tag Rad gefahren ist. Das ist ja in dieser unsupported Bikepacking-Szene üblich, dass man nur eine bestimmte Zeit mal kurz fahren darf. Und wenn man zu lange gefahren ist, wird man bei diesen Rennen klar disqualifiziert. Und das fand ich so ein bisschen widersprüchlich. Ich wollte irgendwie die Community pushen, die zusammenbringen und nicht zusammenbringen an einen Ort, aber dann sagen, ihr seid hier zwar zusammen, aber ihr dürft nicht zusammenfahren, sondern müsst alle alleine fahren. Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen Orbit 360 zusammengefasst. Events, die eher so Richtung Ultra-Bikepacking gehen, immer sehr anspruchsvolle, sehr lange Routen, aber die Umsetzung sehr liebevoll gemacht mit einem großen Fokus auf Community, auch das Festival. Da geht es nicht nur um Radfahren, jetzt eben ganz neu auch Laufen. Wir haben DJ-Line-Up, wir haben einen kulturellen Bereich, der riesig ist und immer größer wird. Also einfach Orte zu schaffen, wo die Menschen sich treffen können und ein schöner Austausch entsteht.
Bevor wir auf das Hier und Jetzt zu sprechen kommen und das auf das, was in Zukunft passieren wird, möchte ich nur einmal zurückblicken, weil du hast es jetzt so schnell zusammengefasst, aber das ist da unglaublich groß geworden? Also du hast 2020 damit angefangen, 16 Routen mit irgendwie Freunden gescoutet. Ihr seid die dann nachgefahren. 1000 Leute, sagst du, haben im ersten Jahr mitgemacht oder über 1000 Leute. Und es waren richtig lange Strecken. Die Leute sind die dann einfach gefahren für sich, haben ihre Aktivitätsaufzeichnung hochgeladen, mit euch geteilt. Ihr habt irgendwie ein Ranking erstellt. Und ich nehme an, im ersten Jahr gab es dann auch noch kein Festival. Es war ja 2020, alles hat nicht stattfinden dürfen. Wie ging es dann weiter? Also wann hast du gemerkt, okay, da entwickelt sich was groß werden kann oder was groß geworden ist vielleicht sogar schon?
Das habe ich tatsächlich nach dem ersten Jahr direkt schon. Das war, bevor wir gestartet sind, hatte ich ein Interview beim Deutschlandfunk und es war total wild, weil es einfach so eine Spaßidee aus der Küche entstanden ist. Und auf einmal, es war genau diese Zeit, gerade so diese Anfangs-Corona-Zeit, wo, glaube ich, geschaut wurde, hey, wer geht jetzt welche Wege und vergräbt man sich zu Hause unter den Tisch und ist alleine oder wo kommen jetzt diese kreativen Ideen, nicht nur im Sportbereich, aus allen Bereichen kamen, da haben sie ja ganz neue Formate in allen Lebensbereichen entwickelt. Und da habe ich schon relativ schnell gemerkt, ah krass, okay, ist eine geile Idee. Also geile Idee, die Leute sind eh mega cool, da kann was werden. Und die restlichen Events, die sich dann im Anschluss daraus ergeben haben, das war eigentlich sind nur die Sachen, auf die ich eh immer Bock hatte im Leben. Ich komme aus Berlin, habe viel Techno gehört, war immer auf Festivals unterwegs, früher immer viel auf Metal-Hardcore-Festivals, dann in den letzten Jahren viel auf Techno-Festivals. Und das war für mich einfach so, hey, ich mache das, worauf ich jetzt selbst Bock hätte. Ich hau das mal raus und schaue, ob genug Leute kommen. Und dann machen wir die Events. Und so hat sich das eigentlich von Jahr zu Jahr fortgetragen. Also von Jahr zu Jahr, ne? Es sind ja im Prinzip jetzt drei Hauptevents gewesen. Die Gravity Series, Gravity Festival und Sneak Peaks. Und jetzt genau kommt ja dann noch was Neues dazu. Aber eigentlich war es immer eher so relativ unbedacht, naiv, das gemacht, worauf ich Bock hatte und gehofft, dass andere Menschen auch Bock hatten. Ja.
Hat offensichtlich funktioniert. Was hast du denn beruflich vorher gemacht? Also kommst du aus der Ecke Veranstaltung, kommst du aus der Ecke Fahrrad?
Nee, ich war in einer Unternehmensberatung. Ich hab einen Bachelor Sportmanagement studiert. Da war die Welt noch in Ordnung und hatte dann nach dem Bachelor irgendwie so ein bisschen Angst, scheiße, mit dem Sportmanagement-Abschluss da, keine Ahnung, endlich vielleicht so ein bisschen als gehobener Hausmeister in der Sporthalle und wusste nicht so richtig, weil ich dann, wie es weitergehen sollte und habe dann im Master bin ich zu BWL gegangen, dann auch noch Finance und Accounting als Schwerpunkte und das war so eigentlich voll gegen mein Naturell. Aber das habe ich mir damals, ne, ich war 21, da war ich noch super jung, habe ich gedacht, hey, hier kann man mal Karriere machen. Damals, ja, habe ich das noch vorgehabt. Und dann bin ich direkt nach der Uni, war ich auch viel im Ausland unterwegs, Auslandssemester, habe dann ganz klassisch mit einem Praktikum gestartet. Und das war bei einer Unternehmensberatung bei einem von den großen vier. Habe das dann 4 Jahre im Anschluss gemacht. War nicht die schönste Zeit. Ich wusste so eigentlich nach der zweiten Woche, dass das nichts für mich ist, aber hat auch keine wirkliche Alternative. Und dann, ja, dann kam das Rad, dann kam Bikepacking-Trip durch Georgien, Armenien, Iran. Den habe ich damals mit einem Kumpel gemacht. Da hatte ich noch gar nicht so, also bin ich noch nie Rad gefahren. Bis dahin habe ich mir ein Rad geliehen, habe die fettesten Ortlieb-Seitentaschen dran gemacht, bin da gefühlt mit so einem 85-Kilo-Fahrrad rumgefahren und habe da aber gemerkt, hey, das ist so geil, mit dem Rad zu reisen, die Leute kennenzulernen, so nah an die Länder ranzukommen. Und bin zurückgekommen und habe meinem Chef gesagt, dass ich kündigen werde und habe das dann noch so gemacht. Ja, also krass. War das schon im Prinzip kam das mit Corona, das darf man gar nicht laut sagen, aber Corona hat mich damals schon so ein bisschen gerettet, kann man tatsächlich sagen, weil wenn Corona in dem Moment nicht gekommen wäre, hätte ich die Idee so nicht gehabt und dann, keine Ahnung, hätte ich irgendwann wieder anfangen müssen zu arbeiten und ich wäre definitiv nicht in die Beratung zurückgegangen, aber wahrscheinlich, ja, irgendwas hätte ich machen müssen.
Ja, spannend. Also Unternehmensberatung hätte ich bei dir jetzt, also ich kenne dich ja, ja nicht, aber so wie ich dich jetzt hier im Gespräch erlebe und auch was ich über Orbit 360 mitbekommen habe, hätte ich dich jetzt nicht verortet, aber ja, spannende Wendung im Leben auf jeden Fall. Und echt cool, dass du da irgendwie so dein Ding offensichtlich gefunden hast. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Radsport und Fahrrad und Gravel gesprochen und das ist ja ein Laufsport-Podcast und du hast es ja auch schon erwähnt, irgendwie in diesem Jahr passiert was Neues bei Orbit 360. Das Thema Laufen findet Einzug. Wieso? Was hast du mit Laufen zu tun?
Gute Frage, da habe ich auch in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht. Also Laufen hat im Prinzip war früher Straftraining für mich. Ich war auf einer Sportschule. Mein Trainer hat uns viel Straftraining machen lassen, einfach weil wir, keine Ahnung, Streiche gespielt haben. Das, was man so als Jugendliche macht, wenn man mit anderen Jugendlichen unterwegs ist. Und dann gab es im Anschluss nach dem Training immer viel Straftraining auf den Runden. Und dann hat er mal so Spaß gesagt, hey, jetzt bist du richtig fit geworden. Und dann, das war auch so. Dann fand ich so ein paar Laufevents gelaufen, mal da 10 Kilo Rennsteigmarathon, also nee, Rennsteig-Halbmarathon bin ich damals gelaufen. Aber ich glaube, dann gab es auch nochmal da eine 10-Kilometer-Route. Das war so der Start. Und dann bin ich 2012 und 2011 mit meinem Bruder und beim zweiten Mal 2012 mit meiner Mutter auch noch in Jena den Horizontale, ich glaube, das ist offiziell eine Wanderung, wir sind es gelaufen, aber es war ein 100-Kilometer-Event und okay. Das war so aus dem Nix. Wir dachten, ich war gerade auf ein Jahr vor Australien auf dem Weg dahin und mein Bruder hat mich angerufen, der hat in Jena studiert und hat so gesagt, hey, hier ist so ein Event, keine Ahnung, wollen wir das als Abschluss machen, bevor du weg bist, wäre nochmal eine schöne Sache, die man zu zweit machen kann. Wir haben uns da nicht so viel Gedanken gemacht. Wir dachten, ja, wir wandern da ein bisschen durch die Nacht und trinken vielleicht sogar ein Bier da daneben, keine Ahnung. Und dann hat es voll Spaß gemacht. Also wir haben beide gefinisht. Ich glaube, im ersten Jahr war es noch 18:30 oder so. Also schon auch richtig lange unterwegs gewesen. Und im zweiten Jahr war ich richtig schnell, obwohl ich dann ein Jahr in Australien viel feiern war, gut gelebt habe. Und dann kamen wir zurück und haben direkt das Event wieder gemacht. Meine Mutter ist auch Ultraläuferin, die hat schon Zugspitzmarathon, also keine Ahnung, super viel Ultraläufe auch gemacht. Und dadurch war es eh immer relativ nah, habe ich mal viel von mitbekommen. Und letztes Jahr, als ich bei Sneak Peaks in den Dolomiten die Bikepacking-Expedition gescoutet habe, da war ich in den Bergen drin und habe mir dann einfach immer mal wieder meine Laufschuhe angezogen, weil ich Lust hatte. Aus dem Van raus ist es manchmal gar nicht so einfach, Rad zu fahren, weil dann muss man das Fahrrad hinten abstellen, dann kommt man dreckig wieder. Und Laufen ist so easy, man zieht sich schnell die Laufschuhe an und läuft einfach los. Und dann bin ich da durchs Gebirge gelaufen und fand es so geil. Und gerade noch mal, dass man beim Scouten schauen kann, wo, also, oder fangen wir mal so an, beim Radfahren ist man immer begrenzt. Wenn es irgendwann so ein Rad tragen für eine Stunde ist auch mal okay, wenn man an Orte hinkommen will, wo man sonst nicht so leicht hinkommt. Aber bei 3-4 Stunden Fahrrad tragen hört es dann irgendwann auf und hat keiner Bock mehr drauf. Beim Laufen allerdings wäre ja quasi die nächste Ebene, so das nächste Stoppschild, Klettersteig oder wo man dann wirklich klettern muss, wo es gefährlich wird. Und da habe ich einfach gemerkt, wie Spaß mir das gemacht hat, nicht einfach so auf einer geraden Strecke rumzulaufen und in den Bergen zu sein. Und da ist die Liebe so ein bisschen neu aufgeflammt. Ich war zwischendurch, ich glaube 2015, war ich auch mal den Frankfurt-Marathon gelaufen. Das ist gar nichts für mich gewesen. Also das, ja, hat mir nicht so viel Spaß gemacht, einfach flach auf der Straße zu laufen.
Wie schnell warst du da? Ich habe das Gefühl, du hast echt Talent. Also wenn du sagst 100 Kilometer und das zweimal und
weißt ja, du, was macht also da war ich aber auch jung und bei dem Frankfurt-Marathon, ich wollte 4 Stunden laufen und ich weiß noch, dass ich am Ende in diese Halle da am Ende reingelaufen bin und ich war die ganze Zeit bei dem Ballon mit einer 3:30 unterwegs und bin, ich glaube, 7-8 Kilometer vor dem Ziel komplett eingebrochen und eine 4 wollte ich auf jeden Fall laufen und ich habe dann oben die Zeit gesehen, da stand 4:2 drauf und da bin ich mit einer 4:2 noch irgendwas oder 4:3 oder so reingelaufen. Und ich hatte gar keine Glücksgefühle. Also ich war auch nicht froh, dass ich das jetzt gefinisht hatte. Oder das war einfach nur so, okay, ich habe das jetzt mal gemacht, aber das werde ich jetzt nicht nochmal machen. Und ich merke jetzt doch wieder, gerade im letzten Herbst, also ich kann schon relativ schnell lang laufen, also ich komme hin, wenn ich trainiere. Jetzt gerade fahre ich die ganze Zeit nur Rad, aber sobald ich wieder anfange zu laufen, braucht es so ein paar Läufe und dann bin ich wieder drin. Aber ich weiß, was du läufst, ich weiß, was die anderen alle laufen, das ist eine komplett andere Welt. Da kommen wir, ne, also ich kann es jetzt mal vorwegnehmen, es kommt eine Trailrunning-Serie, deshalb sprechen wir jetzt auch. Und die Trailrunning-Serie war meine Idee, den Laufsport jetzt auch noch mit reinzuholen, weil ich so Bock daran hatte. Und da habe ich jetzt ein Scouting-Team zusammengestellt mit 20 Personen. Und das waren zum großen Teil Menschen, die ich zum Teil von Social Media kannte, die ich ganz wenige persönlich kannte. Und die Menschen, die mich dann wiederum mit weiteren Menschen connected haben. Und da habe ich erst mal gemerkt, was da eigentlich so abgeht. Also ich dachte, ich kann lang Rad fahren und dass das ja auch immer schon schwierig ist, hunderte, tausende Kilometer zu fahren. Aber im Rad hat man zumindest immer zwei rollende Dinger, die halt rund sind und rollen. Und wenn man ein schweres Rad hat, ja, ist es schwerer, einen Berg hochzukommen, aber es ist immer noch rund und rollt. Und beim Laufen einfach diese Planung, die dahinter steht. Ich habe mir die Geschichten von denen angehört und da hat sich so ein inneres Feuer ist wieder erwacht, wie ich gemerkt habe, krass, ich bin so gefühlt mit dem Radsport, mit dem Wettkampfradsport bin ich so ein bisschen durch. Da habe ich nicht mehr so Lust drauf, jetzt nächtelang durchzufahren und irgendwie am fünften, sechsten Tag mit 80 Watt noch dahin zu eiern. Aber beim Laufen hätte ich, glaube ich, Bock drauf, nochmal da reinzugehen. Das wird jetzt nicht dieses Jahr kommen, aber ich glaube, wenn ich jetzt mal anfange, dann werde ich da auch noch das ein oder andere Event mitmachen.
Wie alt bist du?
35. Also
okay,
ja, die Uhr dreht sich jetzt schon rückwärts. Also ja.
Oh Gott.
Also nein, aber also nicht im Leben, aber so im sportlichen Bereichen merkt man natürlich damals, als ich diese 100er gelaufen bin, das war mehr oder weniger aus der Kalten und dadurch, dass ich schon immer sportlich war, immer Sport gemacht hat, jetzt nicht unbedingt Laufsport, aber allgemein Sport, war irgendwie der Körper in der Lage, sich relativ schnell an die neuen Herausforderungen anzupassen. Jetzt merke ich, das dauert einfach schon ein bisschen länger. Und jetzt müssen wir, aber ich habe ja auch Bock zu laufen. Also ja, es cool. Ist auch, glaube ich, gar nicht so gut, so ein 100er aus der Kalten zu laufen.
Glaube ich auch. Ja. Was ich vorhin noch fragen wollte, du hast gesagt, du warst auf einer Sportschule. Welchen Sport hast du denn da gemacht? Also
Tischtennis.
Warst auch so ein Tischtennis? Okay, ja, also gar nichts mit klassisch Ausdauersport.
Nee, gar nicht. Ja.
Okay. Was die Leute, die jetzt uns zuhören, nicht mitbekommen, aber wir sehen uns ja, ist wirklich dieses Strahlen in deinen Augen, wenn du über das Laufen sprichst. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich dachte, du wärst wirklich so ein Radsport Freak, keine Ahnung, der jetzt irgendwie gemerkt hat, ja, okay, Graveln boomt und neben dem Graveln boomt auch gerade das Thema Trailrunning. Das ist ja einfach so. Das ist genau wie das Thema Gravel während der letzten Jahre einfach nochmal so richtig hochgekommen. Und die ganzen Veranstaltungen können sich nicht mehr retten vor Teilnehmenden. Und aber dass du das auch richtig persönlich geil findest und feierst, finde ich super. Geht mir ja genauso. Von daher, ich bin ja auch so ein bisschen, ich bin Läufer, aber ich fahre halt gerne Fahrrad und du bist Radfahrer und läufst gerne. Also von daher, ich finde, das sind zwei Welten, die super zusammenpassen. Und man ist in der Natur, man erlebt was, man sieht was. Ja, man ist lange unterwegs. Und deswegen jetzt die Frage, du hast gesagt, du hast 20 Leute gefunden, die Strecken gescoutet haben. Ich selber bin auch schon 3 Orbits gefahren, 2 rund um Hamburg und eine Strecke war in der Uckermark, glaube ich. Und das waren richtige Bretter. Also das waren richtig harte Strecken. Das waren so knapp 200 Kilometer. Es ging durch Sand, es ging rauf und runter. Also das waren wirklich lange, lange Tage auf dem Rad. Ich würde sagen, auf jeden Fall nichts, wenn man mit dem Radsport gerade mal angefangen hat. Wie sieht es jetzt bei den Trailstrecken aus? Ist es auch so, dass da eigentlich nur Leute mitmachen können, die auf jeden Fall einen Marathon laufen können?
Ich würde sagen, jein. Aber ich würde auch bei den Orbits immer sagen, also die Orbits sind auch schon Leute gefahren, die gerade erst mit dem Radsport angefangen haben und die einfach, ne, viel essen währenddessen, gut pacen, also nicht überpacen. Und dann natürlich, das war ja bei den Orbits noch die Möglichkeit, vielleicht sogar mit einer Übernachtung fahren, dass die sagen, hey, wir nehmen Schlafsachen mit, hauen uns mit einem Bivisack auf die Wiese und fahren am nächsten Tag weiter. Beim Laufen, oh, das jetzt erwischst du mich noch ein bisschen dann als Amateur. Mir fällt es tatsächlich super, super schwer, das alles so einzuschätzen. Also die harten Fakten sind, dass alle Routen zwischen 30 bis 50 Kilometer sind. Das sind die Vorgaben, die die Scouts bekommen haben. Und tatsächlich, also ich habe jetzt die letzten 2-3 Tage alle Routen zusammengeschoben und nochmal geprüft. Und die Routen gehen eher immer über 40 Kilometer. Es gibt drei oder vier, die sind genau 30 Kilometer, genau Punkt 30 Kilometer. Und der Großteil der Routen geht aber eher über die Mitte hinüber, also hinaus. Also ja, es ist schon, sagt man, das ist schon Ultradistanz im Laufen. Ich kann es noch schlecht einschätzen.
Bei allem über Marathon spricht man von einem Ultra. Es gibt dann so Leute, die sagen, ab 50 Kilometer ist ein Ultra. Aber eigentlich alles, was über 42,2 Kilometer ist, ja, kann man von einem Ultra sprechen.
Ja. Dann.
So okay. Und du hast es eben selbst gesagt, beim Fahrrad hat man so zwei Dinger, die sich drehen. Da kann man auch mal langsam kurbeln und kommt trotzdem voran. Beim Laufen funktioniert das nicht. Da kann man nicht mal einfach die Beine hängen lassen. Also von daher sind das auf jeden Fall sportliche Aufgaben. Und es ist Trailrunning. Also alles Strecken in der Natur auf schmalen Pfaden über Stock und Stein. Höhenmeter hängt dann wahrscheinlich davon ab, wo genau man unterwegs ist. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Also die Strecken werden wann veröffentlicht und wie kann ich mitmachen?
Jetzt in den nächsten Tagen. Ich bereite gerade alles vor. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 Tagen kommt ein Post, wo ich die Kollektion freigebe. Dann können die Leute auf die Webseite Orbit360cc. Da gibt es dann eine Seite bei den Events zur Trailrunning-Serie. Da stehen auch alle Informationen nochmal drauf. Und da sind die Routen hinterlegt. Die sind quasi alle auf Komoot abgelegt. Und dann gibt es da eine schöne Routenbeschreibung. Die Scouts, wir haben da so ein Excel-Sheet, da tragen die alle Infos rein. Es gibt dann auch immer nochmal Informationen zu Resupply, Shortcuts, irgendwelche Gefahren, irgendwelche besonderen Hinweise, nochmal ein paar Infos zu den Scouts. Wo kommen die eigentlich her? Was machen die sonst? Das ist auch total verschieden. So ein paar kamen tatsächlich aus dem Radbereich. Ganz viele kamen aber aus dem Laufbereich. Da sind auf jeden Fall ein paar richtige Legenden dabei. Wo ich auch einfach immer so, ja, krass, was ihr alles macht.
Nenn mal ein paar Beispiele. Wer waren so die bekanntesten Leute, die jetzt da als Scouts unterwegs waren?
Also jetzt wahrscheinlich, also das, was ich in der kurzen Zeit mitbekommen habe, René Klausinger, der ist jetzt Speed Project gelaufen. Und René hat den Orbit rausgehauen mit den meisten Höhenmeter ever in der Geschichte der Orbits auf 49 Kilometer mit, ich glaube, 4200 Höhenmetern.
Und also auch mehr Höhenmeter als bei allen Radrouten.
Ja. Okay. Und wir hatten unsere längsten Radrouten waren, ich glaube, 350 Kilometer. Gut, wohlgemerkt in Bremen damals. Da ist es jetzt auch schwer, auf über 4000 Höhenmeter zu kommen. Aber René hat direkt, ich habe mit René gesprochen und er meinte, ey, ich habe sofort eine Route im Kopf, aber die ist killer. Und dann hat er mir die rübergeschickt und dann habe ich mir die nochmal angeschaut und habe dann die noch mal ein bisschen entschärfen müssen, weil die war Killer, aber vielleicht ein bisschen zu viel Killer, weil dann ist wieder das Thema Haftung, was ist, wenn was passiert und egal, wer haftet oder nicht, wir wollen ja schon Routen anbieten, die einfach wirklich safe sind. Und beim Trailrunning, wirst du ja wahrscheinlich auch Erfahrung haben, bekommt man ja dann irgendwann früher oder später an Bereiche, wo man mal einen kleinen Pfad langläuft, der am Berg ist, wenn es dann in die Dunkelheit reingeht. Ne? So ist ja beim Radfahren genauso. Man kann nie sicherstellen, dass kein Unfall besteht oder dass nirgendwo Unfallgefahr besteht. Aber ich habe die Route dann noch mal ein bisschen entschärft und die ist jetzt, ich glaube, 47 Kilometer mit immer noch 3.500 oder so. Also da sind ein paar richtige Brocken. Ich bin mal gespannt, ob die Route überhaupt jemand so durchläuft. Aber ne, es ist in Garmisch, er hat ja auch eine große Community. Also genau, das machen schon Leute, aber die müssen natürlich, also es gibt viele Leute, die es machen, die müssen jetzt davon nur erfahren, weil erstmal kommen die aus dem Radbereich und muss das jetzt in die breite Welt tragen.
Ein guter Punkt. Also das kommt ja aus dem Radsport, jetzt Laufen. Es wird aber beides jetzt geben. Ich nehme an, in diesem Jahr gibt es sowohl Radfahren, Graveln, als auch das Thema Trailrunning dann bei Orbit. Ja,
genau.
Und wir sprechen jetzt Mitte Mai und in den nächsten Tagen kommen dann die Strecken und los geht's ab Juni, glaube ich.
Also genau, vom 1. Juni bis zum 31. Oktober sind es 5 Monate und in den 5 Monaten kann egal wann, egal welcher Tag, welche Uhrzeit auf die Route gegangen werden. Die kann auch gestartet werden an irgendeinem Punkt der Route. Es sind immer Rundkreise, deshalb Orbit. Und einfach einsteigen auf die Route, einmal rumlaufen. Und wenn man wieder am Start angekommen ist, Stopp drücken, die Route auf Komoot hochladen und dann einfach Orbit 360 als Teilnehmer hinzufügen. Und dann basteln wir im Hintergrund das Ranking. Und Punkte gibt's ganz normal Platzierungspunkte. Also von Platz 1 hochgerechnet, Platz 1 sind immer 1800 Punkte und dann einfach runtergebrochen, bis auf die letzte Person runter. Und dann nochmal für jeden gefinischten Orbit 500 Punkte und dann gibt es nochmal extra Punkte, wenn man 3, 6, 8 und 10 Orbits gefinisht hat. Dass so ein bisschen sowohl Performance als auch Fleiß honoriert wird. Und das Interessante, und das ist immer ganz geil, die Punkte sind ja nicht festgefroren. Also wenn man jetzt mal Formel 1 als Beispiel nimmt, wenn die in Monaco fahren, fahren die halt alle. Und am nächsten Wochenende reisen sie weiter, aber die Punkte aus Monaco sind halt festgefroren und werden halt einfach dazu addiert zum Gesamtranking. Bei uns kann man ja immer wieder auf die Orbit zurückgehen und schauen, hey, da bin ich nur Drittplatzierter, ich werde eigentlich da die schnellste Zeit haben. Und an dem Orbit ist die Person noch vor mir, die ist im Gesamtranking auch knapp vor mir, die will ich noch runterhauen. Das heißt, ich nehme da Punkte weg, indem ich eine schnellere Zeit laufe und dann fangen die Leute an, überall zu schauen, wo kann ich was machen, um noch ein paar Punkte zu bekommen. Das ist immer ganz schön zu sehen.
Geht's den Leuten bei Orbit 360 wirklich um Rankings, ums Schnellsein? Also mein Eindruck war immer, ja, es gab so ein paar Jungs und Mädels, die wollten eine bestimmte Strecke so schnell wie möglich schaffen. Aber bei den meisten ging es einfach um, wie du es selber auch gesagt hast eingangs, so das Community-Ding, im Zweifel auch gemeinsam fahren, das gemeinsam erleben und gar nicht so sehr am Ende irgendwie in dieses Ranking kommen. Wie sind da so deine Wahrnehmungen?
Ja, also die Gravel-Serie am Anfang war beides, aber die ganze Performance-Schiene hat natürlich nachgelassen nach der Corona-Zeit, als wieder Events offen waren und dann konnten die Leute, mussten nicht mehr sich 300 Kilometer selbst durch den Wald schroten und sich zerstören, um schon eine Zeit zu fahren, sondern konnten quasi gegen die Leute direkt fahren. Und das, ich meine, das macht mehr Spaß, logischerweise, klar. Deshalb ist dann da so ein bisschen dieser, wir stellen die Routen zur Verfügung und mittlerweile gibt es auch einfach viele Menschen, die verlinken uns gar nicht mehr. Die machen, es gibt so eine All-Orbits-Kollektion, da sind jetzt mittlerweile 103 Orbit drin, mit den 21 weiteren sind es jetzt seit Beginn 124 Orbits. Und die gehen auf die Seite, wollen am Wochenende eine geile Route fahren, wissen, dass da ein lokaler Scout war und fahren die Route nach und ich erfahre nie was davon. Beim Trailrunning allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ob alles ein bisschen zeitbezogener ist. Also korrigier mich, wenn es nicht so ist, aber so wie ich das mitbekommen, also auch die ganzen Laufkollektive und die Running Crews, die trainieren ja schon richtig und die trainieren zusammen und da habe ich jetzt so das Gefühl gehabt, im Laufen ist es völlig okay, wenn man sich da richtig pusht und dann wird man danach richtig gut gefeiert. Beim Radfahren ist es oftmals so, wenn man halt richtig schnell fahren will, wird man relativ schnell so ein bisschen als Baller-Runde abgestempelt und das ist dann nicht mehr inklusiv. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass die Trailrunning-Serie durchaus schon ein bisschen performance-lastiger wird.
Ich kann es mir auch vorstellen, weil im Radsport ja auch so dieses Thema Coffee Ride total verbreitet ist. Ne? Man fährt eine Runde, setzt sich in einen Café und setzt sich im Zweifel 2 Stunden später in das nächste Café. Das macht man beim Laufen eher weniger. Ja, wird sich zeigen. Im Zweifel sind die Routen ja auch so gestaltet, dass man auch nirgendwo vorbeikommt. Also bei der Route von René wird man wahrscheinlich bei irgendwelchen Almhütten vorbeikommen. Aber ob man sich dann da Kaiserschmarrn reinzieht und damit dann den Berg bergab ballert, weiß ich jetzt nicht. Runterrollt. Wird sich zeigen. Aber wahrscheinlich wird das so und so sein. Sehr individuell, hängt von den Leuten ab. Ich werde auch, also was ich spannend finde, mitzubekommen, ist, ob die Leute dann wie beim Radfahren auch sich die Strecken aufteilen und auf 2 Tage vielleicht machen. Also dann wirklich halt mit so viel Ausrüstung unterwegs sind, dass sie sich irgendwo ein Nachtlager aufbauen. Das ist beim Radfahren natürlich deutlich einfacher als beim Laufen. Ich glaube, so die Strecken, wenn es immer oder in der Regel über 40 Kilometer sind, das ist natürlich dann schon so, dass man das erstmal meistern muss. Aber ich glaube, es geht um das Erlebnis. Und wenn die Leute das einfach schaffen wollen, dann müssen sie gar nicht unbedingt da irgendwie auf die Zeit schauen. Also einfach, wie du sagst, ne, sich eine Strecke dann raussuchen und wissen, die hat jemand gescoutet, der sich da auskennt in der Region, der weiß, wo es schön ist. Und dann einfach abfahren oder ablaufen. Das ist das, was ich tatsächlich an Orbit immer sehr gut fand. Dass man wusste, da kommt jetzt eine Strecke, die wird super sein. Besser als was man sich im Zweifel bei Komoot selber zusammen gedrückt hat, wo man dann in irgendwelchen Sackgassen landet oder wo man sein Fahrrad tragen muss, weil man, ja, keine Ahnung, dann doch auf einem Weg gelandet ist, der eigentlich gar kein Weg mehr ist. Also ja, wird sich auf jeden Fall zeigen, wie es so ankommt. Du hast erzählt, das ist jetzt dein Job.
Ja.
Wie verdienst du dein Geld, wenn die Leute einfach bei Komoot checken können, okay, wo ist eine Route, die fahre ich jetzt nach oder die laufe ich jetzt nach?
Daran verdiene ich keinen einzigen Cent. Also das ist vielleicht auch noch interessant für die Teilnehmenden. Es ist komplett kostenfrei erstmal, wir machen das spendenbasiert. Ganz am Anfang, in den ersten 2 Jahren, gab es noch so ein Modell, dass es grundsätzlich die Routen, wir haben die kostenlos zur Verfügung gestellt und nur die, die im Ranking waren, sein wollten, haben eine Anmeldegebühr bezahlt. Das war auch gut, dass es am Anfang so war, um das erstmal ins Rollen zu bringen. Über die Jahre habe ich dann aber auch gemerkt, dieses Ganze, ihr müsst eine Startgebühr zahlen, um ins Ranking zu kommen, das hat in der IT wieder für so viel extra Schritte gesorgt und hat mich auf der Seite auch wieder richtig viel Geld gekostet, da ich dachte, hey, ich kann es auch einfach lassen, ehrlich gesagt, weil ich das Geld, was ich hier bekomme, gebe ich woanders an anderer Stelle wieder aus, dann lasse ich es einfach komplett und mache es kostenlos. Wir freuen uns aber über Spenden, weil die leiten wir komplett weiter. Die Idee ist dann quasi seit 2022, dass die Community scoutet, ich trage alles zusammen, ich verwalte alles, dann gibt's noch 2, 3 Personen im Hintergrund, die checken die Routen nochmal, sehr detailliert, dann ein Freund aus Leipzig, der macht das Ranking, der hat ein Programm geschrieben und das ist mittlerweile immer perfekter und geht jetzt teilweise so weit, dass wenn von einer Strecke abgekommen wird, werden die Minuten berechnet und die Distanz, die von der Route weg sind, dann gibt es dafür Strafsekunden oder Strafminuten. Also das hört sich jetzt so performanceorientiert an, aber wir wollten nur sicher gehen, dass die Leute, die auf Zeit fahren, dass die zumindest fair behandelt werden. Das ist ein Programm, das hat er geschrieben, ist alles automatisiert. Da steckt schon viel Arbeit dahinter, die machen das aber alles, weil sie es geil finden und weil sie Bock drauf haben. Und die Spenden werden an The Generation Forest weitergeleitet. Und das ist ein Klimaprojekt hier aus Deutschland. Die pflanzen Generationenwälder in Panama an. Das ist nämlich der andere Punkt, der mir so in der Orbit-Geschichte, den ich gemerkt habe, der immer wichtiger in meinem Leben geworden ist. Und der mich, glaube ich, auch privat ein bisschen nochmal sensibilisiert hat. So dieses, im Radbereich war es auf jeden Fall so, ja, wir sind die grünsten Menschen auf der Welt, weil wir fahren alle Fahrrad. Die Realität ist dann aber, alle haben 10 Carbonräder im Rahmen, kaufen sich, versinken komplett im Konsumrausch, fliegen um die Welt, um 3 Tage Rad irgendwo zu fahren, um an 20 Rennen teilzunehmen, was ich ja, ne, 2019, 2020 auch noch genauso gemacht habe. Aber jetzt, glaube ich, hat sich in den letzten 5 Jahren einiges geändert. Und genau, das ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir versuchen, alle Events, die wir machen, die sind Auch Sneak Peaks, auch Gravity Festival, wir gleichen alle CO2-Emissionen zu 100% aus. Also am Ende sind alle Events CO2-neutral. Ja, zu der Frage, wie ich mein Geld verdiene, weil das war die eigentliche Frage. Gravity Festival, Sneak Peaks und da gibt es Sponsoren dahinter. Das sind eigentlich so die Punkte. Und das ist nicht viel. Also wenn ich nicht mit Mitte 30 kinderlos und so ein billiges Leben habe, wie ich das habe, würde es, glaube ich, auch gar nicht gehen. Ich habe in den letzten Jahren immer noch als Freelancer gearbeitet und war dann auf teilweise im Projektmanagement bei anderen Festivals drin. Das habe ich jetzt erstmal gelassen und versuche so über die Runden zu kommen. Ja, funktioniert so mittelmäßig, ist aber noch okay. also eine wirtschaftliche Sicherheit ist jetzt nicht wirklich da, aber ja, ich meine, ich bin auf einem guten Weg.
Ja, ich fand es halt spannend, weil ich habe natürlich gesehen, jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass es nach wie vor kostenlos ist, einfach das Mitmachen, dass es dieses Spendending gibt. Und dann dachte ich, okay, wie verdient der Mann sein Geld? Wie kann er das machen? Ist das wirklich so ein Side-Project? Dafür finde ich es aber zu groß inzwischen in meiner Wahrnehmung und auch zu professionell. Also ich finde, all das, was du da machst, Gestaltung der Webseite, Kommunikation nach außen, ist unglaublich professionell. Und es wirkt jetzt nicht so, als sei das so ein Ding, was man so nebenbei stemmen kann. Und du hast jetzt selber auch gesagt, du hast Hilfe von anderen Leuten. Und das ist wahrscheinlich ein Fulltime-Job, nehme ich mal an, inzwischen, oder?
Ja, also klar, ich habe immer ein paar Monate, wo so die Wintermonate sind ein bisschen ruhiger, wobei ich da dieses Jahr habe ich die Webseite komplett neu gebaut. Das war dann auch stressiger, als ich eigentlich wollte. Aber ja klar, der Sommer ist komplett, also da gibt's eigentlich von in einer Woche bis Ende Oktober gibt es keinen einzigen freien Tag mehr. Da ist jeder Tag komplett durch. Dann gibt es ja auch noch Ausfahrten und Läufe, die wir auf den Orbits zusammen mit Leuten machen. Da bin ich dann auch immer noch da. Aber ist alles geil, ne? Die Leute, die dabei sind. Auch weil du meintest, dass da so viel Arbeit dahinter steckt. Ich war an dem Punkt damals mit der Gravel-Serie, jetzt mit der Trailrunning-Serie ist das gleiche Format. Ich auch dachte, krass, ich muss schauen, dass auf meiner Seite die Arbeit nicht zu viel wird für Spendenprojekte. Auf der anderen Seite die Community, die da ist. Und ich habe jetzt schon wieder die Liste, jetzt wird das Team gerade zusammengestellt für 2026, weil ich einfach merke, die Leute haben Bock, ihre Region zu scouten. Und das auch so ein bisschen einfach den anderen Leuten so, hey, ich wohne hier, die ging das voll geil. Hier war noch nichts, kann ich das bitte mal zeigen? Und das wegzuschmeißen wäre auch voll schade. Ein Großteil der Arbeit ist ja auch das Scouting, was nicht von mir kommt, was von den Scouts kommt. Deshalb ist da immer so der Deal, die Scouten werden auf die Events eingeladen. Wir machen das alles so ein bisschen, um ein paar Spenden zu sammeln, die weiterzurücken. Hoffentlich damit so ein bisschen auch die Leute zu sensibilisieren, wo wir gerade hindriften. Gut, politisch will ich jetzt gar nicht anfangen, da wird alles wieder zurückgedreht. Aber dass man zumindest so vor diesem Weltuntergangsszenario, was wir, glaube ich, alle hin und wieder mal spüren, so in den letzten Jahren, was da abgeht, dass man sagt, nee, wir sind immer noch hier und es lohnt sich auch, jetzt nicht einfach unter den Tisch zu kriechen und weiterzumachen.
Jetzt wird es dieses Festival geben, du hast es schon erwähnt. In der Eifel, was mich persönlich sehr freut, ich habe eben mal geschaut, wo es stattfinden wird. Das ist tatsächlich sehr in der Nähe von dort, wo ich aufgewachsen bin. Also eine schöne Ecke, kann ich sehr empfehlen. Was erwartet die Leute dort? Also Festival klingt nach Musik. Du hast vorhin auch schon erzählt, Musik ist ein Ding von dir. Ja, wenn ich da hinkomme, ich kann leider nicht an dem Wochenende ist 7. bis 10. August. Aber was erwartet die Leute?
Schon Musikfestival-Vibes mit ein bisschen Radfahren. Ich glaube, es gibt viele so Bike-Camps und auch andere so Fahrradfestivals. Da geht es dann darum, man trifft sich an einem Ort, fährt den ganzen Tag Fahrrad zusammen, macht morgens und abends noch eine Stunde Yoga und dann wird ein Lagerfeuer angemacht und dann chillt man am Lagerfeuer und quatscht ein bisschen über die neueste Schaltung, über die neuesten Laufschuhe. Das war immer so die Hölle für mich. Ich war mal auf solchen Events und ich war nie technikaffin. Also auch jetzt noch. Ich fahre meine Räder, ich habe meine Schuhe. Das sind irgendwelche alten Schuhe, die ich immer noch laufe. Ja, keine Ahnung. Also so ein bisschen muss man schon mitgeben, weil wenn man es ordentlich machen will, wäre es auch gut, wenn man eine gute Ausrüstung hat. Aber ich bin da eher selten immer auf den neuesten Stand und war da manchmal, dachte ich bei diesen Events immer so, boah, ich will einfach hier raus und ein bisschen abhängen, aber ich muss jetzt nicht alles komplett auseinandernehmen, auf welchen Rad, auf welchen Sattel ich hier gerade sitze. Und dann, das war quasi so die Geburtsstunde, da ich gesagt habe, boah, ich habe Bock, mein Event zu machen, wo alle Fahrrad interessiert, jetzt dann hoffentlich bald auch noch Lauf interessiert sind, wir aber an diesem Wochenende nicht 24/7 Fahrrad fahren müssen und laufen machen müssen, weil das, ne, das ist so ein bisschen, das kostet mich ja nichts, also sich im Wald zu treffen und Sport zu machen, dafür brauche ich jetzt kein Festival organisieren, weil das kann ich auch mit einem großen Freundeskreis, dann hat man auch ein gutes Wochenende und muss kein Geld dafür bezahlen. Deshalb halt gesagt, hey, es gibt so viel auch, was man sich von musikalischen Festivals abschauen kann. Wir haben Speaker-Sessions, auch Eisbad, was auch dann nochmal eine ganz andere Richtung geht, wo man sagt, hey, das hilft aber auch im Lauf vom Radsport irgendwie. Das sind neue Sachen. Wir haben eine Kakaozeremonie.
Bitte was? Kakaozeremonie?
Eine Kakaozeremonie kommt dann nochmal eher so aus der Yoga-Richtung. Eine Flow-Session, okay, ist eine Art Yoga, wo parallel ein Kumpel dazu auflegt. Also wir versuchen, oder jetzt haben wir ein neues Projekt mit drin. Die waren letztes Jahr auf dem Gravity und haben mich danach angeschrieben. Also das sind auch, die Leute kommen aus der Radwelt, aber haben, die malen zu Techno-Musik und die legen dann auf und haben einfach eine Staffel und malen aus allem Möglichen, was sie da haben, und malen halt einfach Bilder. Geht dann 2 Stunden und dann schauen sie mal, was sie für Bilder gemacht haben. Und das fand ich immer interessant, dass die große Leidenschaft ist Sport, die wir alle haben. Und die verbindet uns, die bringt uns dahin. Das heißt aber nicht, dass wir an diesem Wochenende, kann man ja noch so viel mehr lernen von diesen Menschen, außer, was bist du denn für eine Zeit auf der Strecke gefahren? Und das war mal die Idee dahinter. Und dann ist im Prinzip so der Ablauf ist morgens ist dann immer jetzt Laufen oder Radfahren. Teilweise ein Rennen, teilweise machen wir so ein Gravity Cat, so eine Schnipseljagd. Dann, wenn die Leute zurückkommen, gibt es dann ein Programm, also das kulturelle Programm. Und gegen Abend hin ist dann erst ab 19 Uhr macht der Open-Air-Floor auf und dann in die Nacht geht's rein in den Club. Und dann bis um 4 Uhr immer. Und um 4 Uhr ist Schluss und dann geht's um 7 Uhr aber schon wieder weiter. Also es ist
das ist das Sportprogramm. Bis 4 Uhr feiern, ja, und ja, um 7 Uhr weitermachen.
Das ist leider ein bisschen schade, weil die Bock auf Feiern haben, können halt definitiv nicht mehr so an den sportlichen Programmpunkten am Start sein. Und wir haben also dieses Jahr, gerade weil wir jetzt auch über das Laufen gesprochen haben, ich habe so ein bisschen mal geschaut, wie man Lauf-Events auf so ein Festival integrieren kann. Und ich werde jetzt so ein bisschen so ein Backyard-Ultra-Format umwandeln. Ich habe es jetzt Infinite Loop genannt. Und die Idee ist, dass wir die Route, es wird ein bisschen kürzer werden, und Start und Ziel ist auf einem Open-Air-Floor. Und die starten dann morgens. Und ich habe jetzt so an 10 oder 12 Stunden gedacht. Und dann quasi immer, das ist, wie viel Kilometer sind das? 6,7 Kilometer, glaube ich, ne, die jede Stunde dann laufen werden müssen. Ja. Genau. Ja. Und ich würde dann irgendwann anfangen und würde sagen, weil, also ich glaube, der Rekord war bei 80 Stunden irgendwas. Auf jeden Fall, da müsste ich, das kann ich mit der Festivalmiete, mit der Tagesmiete, da müsste ich noch einen Tag hinten dranhängen. Das kann ich nicht zahlen. Und die Leute, die mitmachen, die wollen ja auch ein bisschen beim Festival machen. Die wollen jetzt nicht da hinkommen und sich komplett zerscheppern, weil sie jede Stunde laufen müssen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir machen Start und Ziel mit einer Cheering Zone direkt auf dem Open Air Floor. Aber wir fangen irgendwann an, die Minuten dann wegzunehmen, also dass sie keine Stunde mehr dafür haben, und dann irgendwann 58 Minuten, 56 und dann geht's runter. Dann wird's halt am Ende, wird's eher Richtung Sprint, aber dann haben wir da ein richtig geiles Event noch auf dem Gravity und keine Ahnung, mal sehen, was daraus entwirrt. Das habe ich jetzt ein bisschen als Pilotprojekt für dieses Jahr gehabt und dachte, hey, das kann eigentlich ganz cool sein für die laufen, weil die werden einfach hart abgefeiert werden von denen, die tanzen, und dann, keine Ahnung, fließt alles ein bisschen ineinander über.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer wilden Angelegenheit. Ja, wird sich dann zeigen, wie es ankommt. Und generell ist es aber so, wenn ich es richtig verstanden habe, man kommt dahin Man kann Radfahren, man kann laufen, man kann tanzen, man kann essen, man kann alles Mögliche machen. Man lernt im Zweifel noch was, tauscht sich mit anderen aus. Also ein Festival halt. Wird es dann auch so sein, dass die Leute mit dem Zelt nebenan auf dem Acker pennen? Oder
ja,
wie ist das also geplant?
Nicht nebenan auf dem Acker, ist alles ein Gelände. Ich habe die Location vor 2 Jahren gefunden, weil ich war davor immer in der Nähe von Berlin und hatte Lust, mal irgendwann aus Berlin rauszugehen und ein bisschen in den Westen zu gehen. War dann relativ schnell in der Eifel, weil man einfach hammerhart geil da rausgehen kann, in die Natur und Rad fahren kann. Und
genau, laufen.
Und laufen, genau. Hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm, aber jetzt auch noch laufen, ja. Und beim Laufen ist da nur wieder auch das Problem, man kann halt nicht so lang laufen. Also auf dem Festival wird dann auch so ein paar Community-Ausläufe geben. Aber weiß nicht, ich glaube, da 10, 15 Kilometer sind schon okay. Da muss man jetzt nicht noch so einen 50-Kilometer-Lauf in dem Festival reinknallen. Weil dann ist wieder das Problem, dass die Leute nur mit dem Laufen beschäftigt sind und dafür brauchen sie sich kein Festival-Ticket kaufen. Die schlafen auf einer Wiese direkt nebenan. Also ist alles ein Gelände. Ist super schön, okay, da. Also es ist, das ist denen das gehören, die haben auch früher das Katzensprungfestival haben die gemacht. Das war auch mal bei 5000 Leuten. Das gibt es jetzt nicht mehr, aber die haben sich quasi da eine Location selbst zusammengehauen, heißt die Strumpffabrik. Und das ist so schöner einfach, ja.
Cool. Ja, also das Gelände kenne ich jetzt nicht. Ich kenne die Gegend und die ist tatsächlich sehr schön. Mit wie vielen Leuten rechnest du denn, wenn du jetzt sagst, da war schon mal was mit 5000 Leuten?
Ja, ach so, nee, das war noch auf ein anderes Gelände.
Okay.
Wir wären so zwischen 300 und 350 Personen, denke ich mal. Also okay. ist schon noch klein, also schon noch familiär.
Okay, alles klar. Ganz provokant gefragt, so zum Abschluss. Warum sollten die Leute jetzt zum Festival kommen und beim Orbit 360 die Routen ablaufen oder mit dem Fahrrad abfahren und sich nicht einfach für irgendwelche Rennen anmelden? Bin gespannt auf deine Antwort.
Können sie auch. machen ja auch viele. Also ich mache jetzt keine Selbstwerbung. Also die Leute sollen das machen, worauf sie Bock haben. Ich freue mich auf die Trailrunning-Szene, weil ich glaube, so das ganze UMTB, die ganze UMTB-Schiene ist genau die Schiene, die ich mit Orbit gar nicht fahren will, wo ich auch privat gar nicht so viel Lust drauf hätte. Auch, ne, ich meine, klar, also da mal ein Ziel reinzulaufen und so, das wird schon alles mega geil sein. Aber ich glaube,
Du sprichst vom Ultra Trail du Mont Blanc und dieser globalen Rennserie, die es inzwischen gibt.
Genau. Okay, ja. Genau, das ist, ich glaube, so die Leute, die bei Orbit sind, das habe ich jetzt bei Sneak Peeks letztes Jahr gesehen, die feiern es einfach, dass man Events so ein bisschen vor die Haustür bringt, nicht um die ganze Welt fliegen muss, um, keine Ahnung, 50 Kilometer zu laufen. Ist auch geil, ich weiß schon, also klar, also die ganzen großen Marathons auf der Welt, ich verstehe das auch schon. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das auch alles so easy gewesen. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders und ich glaube, das sind so die Leute, die auf den Orbit-Events kommen, auch einfach beim Radsport schon aufzupassen, dass man einen inklusiven Ansatz hat. Da muss ich mich bei der Trailrunning-Szene noch ein bisschen reinfuchsen. Wie es da so ist, ich glaube, ja, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist im Radsport einfach immer so ein Thema, dass dieser elitäre Circle immer geführt durch Social Media und Co. größer wird und dass einfach viele Menschen mittlerweile Angst haben, auf irgendwelchen Ausfahrten dran mitzufahren, weil sie denken, ah, ich habe ja nicht die richtigen Klamotten an, ich bin nicht schnell genug oder das und das. Und wir sagen, oh, ist völlig Latte, wie du aussiehst, was du für ein scheiß Rad hast, was du für Laufschuhe an hast. Komm her und hab Spaß. Und wenn du respektvoll mit anderen Menschen umgehst, dann ist das alles cool. Und wir freuen uns über jeden Menschen. Ja.
Ja, im Laufen kommt's bei den Veranstaltungen, kommt das inklusive Element durch die Streckenlänge tatsächlich. Ne? Also du hast diese großen Trail-Wettbewerbe, die international wirklich die Rennen sind, wo die Profis teilnehmen. Da spricht man eigentlich immer nur von 100 Kilometer, 100 Meilen. Es gibt auch Serien, die so in dieser Marathondistanz sind, aber es geht immer um entweder sehr, sehr weit, sehr, sehr technisch oder super, super schnell. Und in den letzten Jahren durch den Boom, durch diesen Laufboom, den man auf der Straße sieht, aber inzwischen auch beim Thema Trailrunning, wo ganz viele auch aus den Städten sagen, hey, ich möchte mal Trailrunning ausprobieren. Und die waren teilweise noch nie auf Trails. Die laufen im Zweifel, kommen sie aus Berlin, laufen mal im Grunewald und melden sich dann für den Zugspitz-Ultra-Trail an und laufen da halt nicht die 100 Kilometer oder jetzt neu die 100 Meilen, sondern die 16 Kilometer und probieren das einfach mal aus. Wie ist es so am Berg? Was für ein Erlebnis habe ich da? Und das kommt über die Strecken. Du hast ganz viele Veranstaltungen, die wirklich diese ganze Klaviatur an Distanzen da irgendwie einmal ausbreiten, um natürlich einmal Geld zu verdienen, viele Leute dahin zu bekommen, aber tatsächlich den Leuten auch was zu bieten. Von daher bin ich gespannt, wie dir das gelingen wird, da welche Leute da so bei dir jetzt mitmachen, teilnehmen und dann auch zum Festival kommen. Ich glaube, die Runde von René hier aus Garmisch. Ich bin ja gerade im Moment tatsächlich auch in Garmisch.
Geil.
Die wird's in sich haben, nehme ich einfach mal an, weil ich kenne René so ein bisschen und die Berge, die ich hier aus dem Fenster sehe, sind hoch und steil.
Ja.
Also das könnte in der Tat ein Brett werden, aber es gibt ja keinen Druck, sich eine bestimmte Zeit vorzunehmen, sondern für mich ist Orbit tatsächlich eine coole Strecke, nachfahren und dann jetzt in Zukunft auch nachlaufen und zu wissen, ich hab einen schönen Tag, kann was sehen, kann was erleben und mach da so mein Ding. Auch wenn es am Ende im Zweifel so ein Ranking gibt. Und das finde ich das Schöne an deiner Idee, an deinem Konzept tatsächlich.
Ja, zumindest für die Personen auch, die Bock haben, das zu laufen, aber freuen sich über eine Strecke, gesehen so ein bisschen auch eine Vergleichbarkeit über das Ranking dann, um sich mal zumindest einschätzen zu können, bevor ich mich jetzt für einen Zugspitz-Ultra anmelde, der wahrscheinlich ein paar hundert Euro wieder Teilnahmegebühr kostet. Also sagen, ey, ich mach die mal, schau, wo ich bin, und dann kann man mal von da aus schauen, okay, fühle ich mich fit, kann ich mich jetzt mal an die großen Dinger rantrauen. Ja, vielleicht noch ein Punkt, weil du gerade meintest, die Inklusivität kommt über die Streckenlängen. Also es wird nächstes Jahr auch, ich plane ein Trailrunning, also Sneak Peek soll auch Trailrunning jetzt dazu kommen. Das scoute ich jetzt, also habe ich letztes Jahr schon gescoutet, angefangen. Und da wird es 100 und 200 Kilometer geben. Und die Idee bei dem Event ist ja, die Refugios als Checkpoints mit einzubauen. Und dafür hat mich so das teilnehmende Feld letztes Jahr, ein paar haben es gefeiert, einige haben mich verflucht, weil es halt einfach bedeutet, dass da oben sehen die schon kilometerweit entfernt, da ist das Refugio und da können wir jetzt unser Fahrrad erstmal hinbringen. Aber ne, dann kommt man da an, ist total im Arsch, aber wird halt einfach von diesen Refugios so lieb begrüßt und kriegt geiles Essen und kann sich mit den anderen Menschen austauschen. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und das wird jetzt auch nächstes Jahr, also 2026, für Trailrunning kommen, halt mit Routen, die überhaupt nicht inklusiv sind, mit Routendistanzen, die nicht inklusiv sind, auch mit den Ansteigen, also da kommen richtig viele Höhenmeter zusammen. Aber ich glaube, man kann auch viel über Sprache und Support und Engagement schaffen. Und ich hab viele Runners with Podcasts in den letzten Wochen gehört. Ich habe euch richtig durchgesuchtet. Und auch eine gute Vorbereitung gewesen. Ja, ich fand es mega interessant, alle möglichen Richtungen auch mal zu sehen. Und ich glaube, vom Berlin-Marathon kam das, dass er gesagt hat, naja, wir sind so oder so inklusiv. Wir haben hier die absolute Weltelite da. Und in welcher Sportart gibt's das noch, dass man die Weltelite dabei hat? Und jede Person, die einfach fahren möchte und Glück hat, loszugewinnen. Also ist alles so, aber dafür macht man als Veranstalter ja nichts. Das bringt der Sport mit sich. Das ist voll geil, dass es so ist und das ist voll nice. Aber keine Ahnung, ich finde, das muss man jetzt gar nicht so krass vorheben, weil das ist halt einfach der Sport, der das so mit sich bringt, über die Jahre, der sich so entwickelt hat. Man kann auch schon viel noch über die Ansprachen gehen, wie geht man mit den Leuten um. Nicht, dass die das alles nicht machen, ne? Das glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, beim UMTB habe ich zumindest schon von vielen Leuten gehört, dass wenn die ersten 20 Leute durch sind, wird dann auch da langsam abgebaut. Und wenn dann so das letzte Drittel reinkommt, ist halt niemand mehr da. Und das finde ich halt dann schon ein bisschen schade. Weil vom letzten Drittel, das sind ja die Leute, die es am Ende finanzieren.
Es hängt immer natürlich ein bisschen von der Veranstaltung ab. Also du sagst immer UMTB, es heißt UTMB.
Scheiße. Ja.
Ja. Damit die Konfusion an dieser Stelle einmal aufgelöst wird. Nein, also es hängt natürlich sehr von den Veranstaltungen ab. Der UTMB ist so die Speerspitze des Trailrunnings. 170 Kilometer einmal rund um das Mont Blanc Massiv mit knapp 10.000 Höhenmetern. Das ist halt wirklich unvorstellbar. Das ist krass, wenn man das schafft. Und ja, da werden die Profis sehr gefeiert. Da stehen die Zehnerreihen beim Zieleinlauf in Chamonix und schauen sich das an. Und jeder will irgendwie einen Platz erhaschen. Aber auch die Letzten werden tatsächlich sehr, sehr gefeiert. Ne? Also da werden die Letzten dann auch sehr begrüßt. Die Letzten sind aber dann natürlich trotzdem Menschen, die 170 Kilometer gelaufen sind. Ne? Das ist halt einfach...
Eben, ja.
Es ist dann so ein bisschen, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren sehr verschoben im Laufsport. Früher war das Laufen wirklich ein Leistungssport. Da wurden die Marathonziele nach, also ich kenne das auch nur aus Erzählungen, aber nach 3,5 Stunden dicht gemacht, weil wer lief einen Marathon und war langsamer als 3,5 Stunden, da hat sich extrem viel getan. Ne? Heute kannst du nach 6, 7, 8 Stunden je nach Marathon ins Ziel kommen und dich auch feiern lassen. Ne? Und das finde ich cool, weil es halt jeder irgendwie machen kann. Natürlich muss die Distanz irgendwie bewältigt werden. Und ja, im Zweifel kriegen die ganz vorne mitlaufen, auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit. Aber auch die dahinter können erzählen, sie sind einen Marathon gelaufen und kriegen im Zweifel auch die Standing Ovations. Also ja, ist dann ein bisschen abhängig davon, wie die Leute das auch selber wahrnehmen, ob sie das für sich selber feiern, wenn jemand einen Marathon in 5 Stunden läuft. Ich finde es immer großartig und inspirierend. Tatsächlich. Also ich finde sowohl die ganz vorne laufen, inspirierend, als auch die ganz hinten laufen.
Ja.
Weil die natürlich auch was geleistet haben und im Zweifel über sich hinausgewachsen sind. Von daher finde ich das immer, sind das immer schöne Bilder, auch wenn die ganz hinten sind, ins Ziel kommen. Und ja, beim Radsport, für mich ist der Radsport, den ich so wahrnehme, abseits dessen, dass ich halt selber Fahrrad fahre, tatsächlich immer nur Spitzensport. Ich kenne Tour de France, ich kenne Giro Italia und dann die Klassiker, die im Frühjahr im Fernsehen übertragen werden. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was Radsport ist. Ne? Und da fahren halt nur die Profis. Also von daher finde ich, ist das Laufen schon der inklusivere Sport.
Interessant, wäre bei mir genau umgedreht. Aber ich glaube, das ist dann wirklich interessant. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen die Berlin-Szene, die ich halt in Berlin hatte, weil da sind super viele Events nicht, aber es gibt die. Und das ist dann einfach nur irgendwie durchkommen, zusammen sein, zusammen eine gute Zeit haben. Aber ja, ich glaube, das ist dann je nachdem, wo man wie reinkommt. Interessant. Das wäre wahrscheinlich nochmal genug Stoff für einen extra Podcast.
wir sprechen einmal über die Inklusivität des Sports. Würde ich mich jetzt auch absolut nicht als Experten sehen. Das können andere definitiv besser beurteilen, weil es wahrscheinlich auch tatsächlich eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Also ich kann nur sagen, ich find Orbit cool. Ich kenne es, glaube ich, seit 2021. Ich bin da schon ein paar Strecken, wie gesagt, nachgefahren und freue mich jetzt auf die Streckenvorschläge, die da zum Laufen kommen. Und jetzt zum Abschluss, wo müssen sie hingehen, wenn sie da mitmachen wollen? Wo müssen sie hingehen, wenn sie noch mehr erfahren möchten?
Auf Instagram, orbit360_ oder Webseite und oder orbit360.cc. Genau, da sind die Routen online, da gibt's dann auch parallel einen Spendenlink zu The Generation Forest, also ist ein PayPal-Spendenkonto eingerichtet für die Leute, die was da lassen wollen. Und dann wird es einfach Newsletter, man kann sich über Newsletter anmelden, auch über die Webseite. Und dann werden in den nächsten Wochen immer wieder neue Infos kommen, neue Updates zum Ranking, irgendwelche Geschichten, die passiert sind. Das ist, ne, ist dann meine Aufgabe, die so ein bisschen rauszufischen, wenn ich sehe, hey, da ist was Cooles, da ist eine coole Geschichte. Da hat jemand bei Komoot auch ein paar Sätze dagelassen und dann lese ich da auch immer rein. Ich kann mir jetzt nicht jedes Ding durchlesen, weil dann komme ich nicht mehr hinterher. Ja. Routen annehmen muss ich immer noch manuell. Da gehe ich jede einzelne Route durch. Am Anfang muss ich auch das komplette Ranking, die Zahlen übertragen. Das war einfach, das war nochmal ein extra neuer Job. Das konnten wir mittlerweile alles über eine API regeln. Aber genau, da gibt's auf jeden Fall die ganzen Infos. Webseite, Newsletter, Instagram sind so die 3 Hauptkanäle.
Cool. Ja, ich erinnere mich auch noch bei Komoot, dann die Beschreibungen, wenn die Leute ihre Erlebnisse geteilt haben. Und ihre Fotos, das war teilweise sehr gut. Ich weiß, als ich mit meiner Frau eine Route, ich glaube, es war die in der Uckermark abgefahren bin, haben wir uns schon sehr auf den Tipp eines einer Person gefreut, die irgendwie die Strecke selber gefahren ist und meinte, bei Kilometer, ich weiß es nicht, 120 gibt es eine Pommesbude.
Ja.
Und auf diese Pommesbude haben wir uns dann sehr gefreut. Ja. Also das fand ich ganz cool. Da merkt man dann, das ist wirklich so ein Community-Ding. Die Leute teilen halt ihre Erfahrungen und ihre Tipps. Und es ist halt self-supported. Ne? Also du hast kein Rennen, es gibt nirgendwo Verpflegungsstationen. Du hast die Strecke und das war's dann. Und den Rest musst du halt alleine bewerkstelligen und bewältigen. Das ist so ein bisschen, ja, das, was es spannend macht und was den Unterschied zu einem normalen Rennen, glaube ich, auch dann ausmacht. Das ist halt eine Community, selbst wenn man alleine läuft, aber man kann es auch mit anderen gemeinsam machen. Ja, ich bin gespannt, wie es ankommt. Und
das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ne? Wenn man, es gibt quasi keine Solo- oder Duo-Wertung. Jede Person verlinkt einfach einzeln und es ist völlig egal, ob man jetzt alleine oder zu 10 oder mit 50 Leuten da langläuft. Ja.
Ich bin gespannt, wie es ankommt und ja, du wahrscheinlich auch. Und dann sind wir einfach mal gespannt. Ab Juni geht's los, aber man muss ja gar nicht, selbst wenn man den Podcast jetzt irgendwann im August hört, kann man ja immer noch mitmachen.
Voll.
Und man muss auch nicht alle Strecken laufen oder fahren. Das finde ich auch ganz charmant. Einfach gucken, was passt, was ist in der Nähe, worauf hat man Bock, wann hat man Bock. Und
gab es auch noch nie. Alle Strecken zu fahren, das. Ich habe es mal probiert und es gab mal einer, im ersten Jahr gab es mal eine Person, die ist 15 von 16 gefahren. Ja, da war der Zeitraum noch ein bisschen kürzer. Ja, das ist
Warum hat es mit dem 16. nicht geklappt?
Das war ein DNF, ich glaube, da war das Rad, irgendwas ist unterwegs passiert, dass das einfach did not finish, ist rausgestiegen. Und dann, das war, glaube ich, das letzte Wochenende und dann gab es keine Zeit mehr. Ne, da war damals der Schnitt noch 300 Kilometer, das war auch nochmal, das waren andere Brocken. Ja,
ich bin gespannt, ob es beim Laufen jemand schafft. Ich meine, 4 Monate, Juni, Juli, August, September, Oktober, also 5 Monate, je nachdem.
Theoretisch geht's. Aber man darf halt keine wirklichen anderen Sommerpläne mehr haben, weil dadurch, dass sie in Deutschland überall verteilt sind, kommt manchmal hat man Glück, wenn man 4 oder 5 in der Nähe hat, dann kommt man da noch relativ schnell hin. Aber alle zu fahren ist dann auch schon mit einem erheblichen, da muss man hoffen, dass die Deutsche Bahn gut funktioniert oder dass die Autobahnen frei sind. Aber das ist dann schon noch viel Aufwand, ja. Aber ey, ich würde es feiern.
Auf jeden Fall, aber es ist nicht nur viel Aufwand, es ist auch tatsächlich, glaube ich, eine krasse körperliche Herausforderung. Also egal, ob man es fährt oder läuft, laufen vielleicht sogar noch mehr, weil 20 quasi ja Ultras in 4, 5 Monaten, das ist schon kein Gesundheitssport mehr.
Und Laufen habe ich, also das kommt vielleicht auch wieder daher, dass ich eher aus dem Radsport komme. Wenn ich laufe, brauche ich viel mehr Erholungszeit als beim Radfahren. Ich glaube, das ist, aber kann man auch generell sagen, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Du hast halt den Impact auf die Gelenke. Also wenn du 50 Kilometer läufst, musst du dich auf jeden Fall mehr erholen, als wenn du 150 oder 200 Kilometer Rad fährst.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man die Strecke von René Klausnitzer hier aus Garmisch gelaufen ist.
Ja, ich bin gespannt, wenn du dann gerade da bist, dass du bald drauf bist auf der Route.
Ich reise tatsächlich am Wochenende schon wieder ab, von daher werde ich die Zeit nicht haben. Aber vielleicht kannst du mir ja schon mal eine kleine Vorschau von der Strecke schicken. Würde mich mal interessieren, wo der René einen hier lang schicken möchte und wo du entschärfen musstest.
Ja, Steilklippen.
Ja. Alles klar. Raphael, vielen Dank. Dir noch eine schöne Zeit.
Ja.
Sehr gerne. Mach's gut.
Dankeschön. Ciao, ciao. Bis bald.
Und das war's auch tatsächlich schon wieder für heute. Aber keine Sorge, natürlich wird es eine nächste Folge des Runner's World Podcasts geben. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann, ihr ahnt es schon, abonniert uns doch gerne. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über viele Sterne von euch in den Bewertungen. Und natürlich auch euer Feedback. Schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns eine Mail. Das ist wirklich super wertvoll für uns, wenn ihr uns wissen lasst, was ihr über den Podcast denkt oder welche Themen ihr euch zum Beispiel wünschen würdet. Das Thema der nächsten Folge verrate ich an dieser Stelle lieber doch noch nicht. Also bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.